Was ist das? Was glaubt ihr, was das ist?
Das bin ich.
Ein junger Trieb, sagt der Franz. Was ist das? Genau, da ist ein Baumstumpf, also ein Baum, der abgesägt worden ist, und aus diesem alten Baum wächst ein neuer Keimling empor, oder Sämling, wie man möchte. Das ist aber nicht, was ich sehe. Wer sieht noch was anderes? Was ist das? Neuanfang. Was ich da sehe, das ist unsere Gemeinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist unsere Gemeinde. Das Grüne da. Vor einigen Jahren, es ist schon einige Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, hatten wir auch Gebetszeiten und so weiter. Und irgendwann kam die Rosalind Fluber zu uns und sagte, ich habe ein Bild. Was für ein Bild? Ein Foto? Ein Gemälde? Was für ein Bild hast du bekommen? Na? Gott hat mir ein Bild gegeben. Ich habe unsere Gemeinde gesehen und die sah so aus. Ein Baumstumpf, der eigentlich irgendwie fertig ist, am Ende ist, und dann kommt aber aus dem Alten etwas Neues heraus. Jeder von uns hat sicherlich ein Bild von unserer Gemeinde im Kopf. Du hast bestimmt auch ein Bild von dieser Gemeinde im Kopf. Wenn du gute Erfahrungen in dieser Gemeinde gemacht hast, dann sind das wahrscheinlich eher gute Bilder, schöne Bilder. Wenn du in dieser Gemeinde schlechte Erfahrungen gemacht hast, was man ja auch machen kann, man kann in Gemeinden gute und schlechte Erfahrungen machen, dann hat man vielleicht eher ein nüchternes Bild. Oder vielleicht auch ein gewisses negatives Bild, das in dir hochkommt, wenn du an die Gemeinde denkst. Aber das, worüber die Rosalind gesprochen hat, das war nicht ihr Bild aus irgendeiner Erfahrung hier in der Gemeinde, sondern sie sagte, das hat mir Gott geschenkt in der Gebetszeit. Ich habe den festen Eindruck, dass mir das gegeben worden ist und dass Gott so unsere Gemeinde im Moment sieht. Dann können wir natürlich hingehen und können sagen, ja, Rosalind, Dankeschön. Wenn du das so siehst, ist das okay. Ob das wirklich ein Bild ist, das Gott der Rosalind geschenkt hat, das wissen wir nicht genau. Rosalind ist davon überzeugt. Unser Gemeinderat hat sich das angehört und ist eigentlich auch der Überzeugung, ja, das ist eigentlich auch unser Bild von unserer Gemeinde, aber ob das stimmt, werden wir wahrscheinlich erst später wissen. Denn wenn dieses Bild vom Heiligen Geist ist, dann wird sich das auch bestätigen. Dann werden wir irgendwann sagen können, wenn wir zurückschauen in unser Gemeindeleben, das war tatsächlich so. So wie dieses Bild uns vermittelt worden ist, haben wir erlebt, dass unsere Gemeinde wieder neu gewachsen ist. Wieder gegrünt ist. Erst ganz klein, zerbrechlich und dann wieder angefangen hat zu blühen, Früchte zu bringen, stärker zu werden. Was ich heute mit euch weiter überlegen möchte, ist nicht dieses Bild. Dieses Bild haben wir ja schon länger, wie ich sagte, das hat die Rosalind schon vor vielen Jahren mitbekommen. Heute sprechen wir offiziell darüber. So ist das mit diesen Bildern. Die sind nicht immer so zeitgleich. Jetzt haben wir den Eindruck, ist es soweit. Und heute möchte ich mit euch über einen nächsten Schritt sprechen, der nach diesem Bild kommt. Ich nehme mal an, dass ihr, die ihr heute hier seid, weil ihr gerne in die Gemeinde kommt. Das unterstelle ich euch jetzt mal. Wenn ihr das nicht gerne machen würdet, würdet ihr nicht heute hier sitzen. Vielleicht lässt sich der ein oder andere von euch sogar hinreißen und sagen, ich liebe diese Gemeinde. Das ist meine Gemeinde, da gehe ich sehr gerne hin. Da und ich mag es, mit Ihnen zusammen Gott zu loben. Ich möchte eigentlich keinen Sonntag missen. Dieses Bild, was wir hier von der Gemeinde haben, zeigt aber auch einen Aspekt, der ganz wichtig ist im Moment. Wir glauben, dass wir an einem Punkt sind, wo die Gemeinde wirklich so klein ist. Zerbrechlich, verletzlich, vielleicht so zu sprechen. Und wo die Gemeinde darauf angewiesen ist, dass sie Schutz bekommt, dass sie Hilfe bekommt. Und vor allen Dingen rede ich hier über, ich meine, da ist das Bild und hier ist die Gemeinde. Ich rede über geistliche Hilfe. Ich rede über geistlichen Schutz. So dass aus diesem kleinen Pflänzchen wirklich etwas wachsen kann, was stark wird, was Frucht bringt, was größer wird, widerstandsfähig wird. Vor 2 Wochen habe ich hier gepredigt und ich habe euch, ihr wisst, ich bin in meinem 2. Beruf Religionslehrer, ich habe euch eine Hausaufgabe mitgegeben. So ähnlich sehen die Gesichter aus, wenn ich am Anfang des Unterrichts meine Schülerinnen und Schüler daran erinnere, dass wir beim letzten Mal eine Hausaufgabe hatten. Die sehen so aus wie ihr jetzt. Fragend, leer, nachdenkend. Wer kann sich noch erinnern, welche Hausaufgabe ich euch gegeben habe? Ich meine, die nicht da waren vor 2 Wochen, die haben jetzt eine gute Ausrede. Die waren natürlich nicht da und können nicht wissen, was für eine Hausaufgabe ich gegeben habe. Aber die da waren, einige waren schon da, wisst ihr noch, was ich euch als Hausaufgabe gegeben habe? Genau, also ich komme mir vor wie im Religionsunterricht. Ich habe euch gebeten, macht euch jeder für sich, macht euch bitte konkrete Gedanken, sehr konkrete Gedanken, wie wir als Gemeinde zu einer beharrlich betenden Gemeinde werden. Das war das Stichwort vor 2 Wochen. Beharrlich im Gebet. Seid beharrlich im Gebet. Hört nicht auf zu beten. Betet weiter. Beten ist wichtig. Habt ihr Vorschläge euch zurechtgelegt, wie das konkret aussehen kann? Ganz praktisch. Nicht nur theoretisch, hier wird bla 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 viel gesagt, sondern was wir nachher auch umsetzen, was wir nachher tun. Und wenn eure konkreten Vorschläge super sind und attraktiv und schön, dann macht man das ja auch gerne. Dann möchte man da ja auch mitmachen. Bitteschön. Hat jemand die Hausaufgabe gemacht? Wer möchte seinen Vorschlag loswerden? Liebe Geschwister, ich habe damit gerechnet. Ich rechne auch als Religionslehrer damit. Und ich möchte, genau, sonst wäre ich ja unrealistisch. Und ich möchte euch sagen, es gibt so etwas in unserer Gemeinde, aber nicht nur in unserer Gemeinde, aber das macht es auch nicht besser. Es gibt etwas in unserer Gemeinde, daran sind wir krank. Und das muss man auch aufpassen bei solchen kleinen Pflanzen, dass sie nicht krank werden, sondern dass sie gesund bleiben. Wir kranken daran, und ich habe das, glaube ich, mal vor Jahren schon mal erzählt, dass wir etwas hören im Gottesdienst, bei einer Predigt zum Beispiel, und das passiert nicht immer, aber manchmal passiert es, dass wir auf einmal merken, Mensch, was der da sagt, das stimmt, das ist ganz wichtig. Das muss ich unbedingt machen, das ist ganz wesentlich für mein Glaubensleben. Oder wir merken, Mensch, der hat eigentlich recht, was er da vorne sagt, das müssen wir müssen das eigentlich tun. Wir müssen einen Weg finden, dass wir das irgendwie umsetzen. Und wir haben diesen Moment, wir spüren, Gott sagt ganz konkret etwas zu mir, jetzt, in diesem Moment. Und im nächsten Moment ist es so wie, als wenn wir draußen stehen und es ist so, Friertemperatur und wir hauchen und in dem ersten Moment sehen wir unseren Hauch und auf einmal ist nichts mehr da. Oder so, als wenn Sandkörner in unsere Hand hineinfallen und sie sind so schön, wir wollen sie festhalten, aber sie zerrinnen uns durch die Finger, sie sind auf einmal alle weg. Einen Moment sehen wir sie, wir freuen uns und weg sind sie. So geht es uns oft mit diesen Eindrücken, die wir haben von Gott, wo wir spüren in unserem Herzen, es ist was ganz Wichtiges. Das muss ich eigentlich jetzt festhalten und vielleicht versuchen wir es auch festzuhalten, aber spätestens, wenn wir diese Tür da benutzen, um wieder nach Hause zu gehen, haben wir alles vergessen. Und es ist so, als wenn wir nie etwas gehört hätten. Daran kranken wir. Ich auch. Aber, das ist die gute Nachricht, wir müssen und wir können etwas dagegen tun. Wir müssen und wir können etwas dagegen tun. Wir müssen und wir können aktiv werden. Wir müssen und wir können uns mit dem vertraut machen, was Gott uns gegeben hat, damit wir werden, was Gott möchte, dass wir sind, nämlich geistliche Menschen. Gott möchte, dass wir geistliche Menschen sind. Menschen, die durch den Geist Gottes errettet wurden. Viele von uns haben das erlebt, dass sie durch den Heiligen Geist errettet worden sind, die durch den Heiligen Geist leben und sich in ihrem Leben vom Heiligen Geist auch leiten lassen. Vom Heiligen Geist leiten lassen und nicht von den eigenen Ideen und Prioritäten und was ich für wichtig halte. Dazu helfen uns 4 G's. Und ich werde nur ein G heute genauer anschauen. Es gibt 4 G's im Glaubenleben, auf die wir achten müssen, die wir kultivieren müssen, die wir gießen müssen, die wir pflegen müssen, dass sie wachsen, dass sie stark werden, dass sie konkret werden in unserem Leben. Das ist einmal unser Glaube, Ge wie Glaube oder Glaubensgehorsam. Das ist Ge wie Gebet und das ist das, worum es mir heute geht. Und natürlich ist Gottes Wort und Ge wie Gemeinschaft. Auch sehr, sehr wesentlich für unser Glaubensleben. Dafür, dass wir geistliche Menschen werden und bleiben und uns in Zukunft leiden lassen. Letzten Sonntag haben wir was gefeiert? Das war eine schöne Feier. Wer weiß, was wir letzten Sonntag gefeiert haben? Das dürft ihr aber nicht schon vergessen haben. Bitte. Der Sina war im Wasser. Genau, Taufe. Wir haben letzten Sonntag, habe ich ihn unter Wasser gehalten. Und der Najib weiß es auch noch, der hat sich nämlich fast verschluckt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So lange war er unter Wasser. Und dann war der Mund ein bisschen zu früh auf und dann up. Wir haben eine Taufe gefeiert. Ein deutliches Zeichen dafür, dass der Heilige Geist Menschen unter uns berührt hat und neue Menschen aus ihm gemacht hat. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte, der alte Mensch, so wie wir vorher gelebt haben, ist vorbei. Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17. Das haben wir letzten Sonntag gefeiert. 5 Menschen sind deutlich nach außen für Christus in den Tod gegangen und aus dem Tod wieder herausgerissen worden zu neuem Leben. Das ist Glauben, Glaubensgehorsam. Der Anfang. Und so muss es weitergehen. Aber es gibt noch ein weiteres. Und das ist das Thema Gebet. Und dazu möchte ich euch einen Bibeltext zeigen. Den haben wir jetzt hinter diesem Bild. Den lese ich euch mal vor. Und zwar heißt die Überschrift, Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich zum Thema Zusammenleben der Gemeinde. Das ist ja auch unser Thema heute. Geschwister. Also mir geht es eigentlich nur um den Vers 17, aber die Verse sind so schön, deswegen lest sie alle mal. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorglichem Rat zur Seite stehen. Über wen redet Paulus hier? Zum Beispiel der Gemeinderat. Das sind Leute, die eingesetzt sind, um Verantwortung für die Gemeinde zu tragen. Und Paulus sagt, bitte unterstützt sie. Und er sagt, ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Jetzt kommt etwas, was mit der Jahreswoche zu tun hat. Haltet Frieden untereinander. Ist jetzt für die Gemeinde, innerhalb der Gemeinde gemeint. Ja, haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Die Leute, die eingesetzt sind, Verantwortung zu haben, zum Beispiel der Gemeinderat, haben die Aufgabe, auf Leute zuzugehen in der Gemeinde, die ein ungeordnetes, ein unordentliches Leben führen. Das heißt, etwas läuft da schief in dem Leben. Und darauf muss man die Leute ansprechen. Weist die zurecht, das ist eine Aufgabe. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Also die, die schwach sind, baut die auf in der Gemeinde. Die sollen auch zum Zug kommen. Jeder soll zum Zug kommen in der Gemeinde. Weiter schreibt er, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist immer so eine ganz grundsätzliche Ausrichtung, was Gemeindeleben bedeutet. Und jetzt kommt Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer geschieht. Wer freut sich immer, egal was ihm geschieht? Mit dem Handzeichen. Da hinten ist einer. Einer zeigt auf. Okay. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist der Kern, um den es heute geht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, immer. Dankt Gott in jeder Lage. Wisst ihr, was das bedeutet? In jeder Lage Gott Dank sagen. Auch wenn etwas passiert, was ich auf keinen Fall will, trotzdem Gott Danke sagen. Man müsste sagen, Paulus, hör mal, bist du eigentlich verrückt? Wie kannst du sowas schreiben und von uns erwarten? Dankt Gott in jeder Lage und dann schreibt er, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dazu später mehr. Und dann der letzte Rest. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes, der wirkt unter uns, der ist jetzt da. Er ist in uns drin. Und er wirkt jetzt. Und manchmal spüren wir das auch. Und eigentlich sollen wir das häufiger spüren. Und hier sagt er, legt dem Heiligen Geist nichts in den Weg, dass er behindert wird von dir. Öffne ihm die Tür. Mach, dass er freie Bahn hat in deinem Leben. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Das, was wir gerade eben gehört haben von der Roselind, das würde ich in die Kategorie prophetische Aussage geben. Was machen wir damit? Einfach weg oder nehmen wir es ernst? Paulus sagt, geht nicht geringschätzig mit solchen prophetischen Aussagen um, sondern prüft alles. Ihr müsst das prüfen. Natürlich, wir wissen nicht, ob das richtig ist. Wir müssen es prüfen. Was gut ist, das nehmt ihr an. Was aber böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Soweit der Predigtext. Paulus weist also die Christen in Rom, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, an, seid beharrlich im Gebet. Das ist wichtig. Leute, betet. Und bitte nicht, okay, das machen wir jetzt alle und wir fangen stark an und es dauert nicht lange und dann nimmt es ganz schnell auch wieder ab. Weil wir keine Geduld haben. Weil es nicht schnell genug für uns geht. Nein, seid beharrlich im Gebet. Bleibt dran am Beten, auch wenn nicht gleich etwas Tolles geschieht. Bleibt am Beten dran. Wer ein inspirierendes und motivierendes Buch lesen möchte aus der US-amerikanischen Situation, der muss sich dieses Buch hier zum Thema Gebet mal anschauen. Es ist von jemandem, einem Pastor, der heißt Jim Cimbala. Und der hat über sein Lebenswerk in New York geschrieben. Wenn Glaube Feuer fängt, steht da drin. Und ich muss euch sagen, mir kommen immer wieder die Tränen an den Punkten in diesem Buch, wenn er beschreibt, wie ohnmächtig und wie negativ seine Erfahrungen manchmal waren, und wo er alles hinschmeißen wollte, weil nichts nach vorne ging und er aber nicht aufgehört hat, Gott zu vertrauen. Und vor allen Dingen eine Botschaft bekam von Gott, nämlich, dass Gott ihm sagte, betet, sprecht mit mir, damit ich euch segnen kann. Wenn ihr nicht mit mir sprecht als ganze Gemeinde, dann kann ich nichts tun. Bitte fangt damit an. Und dieses Buch spricht über nichts anderes als über eine Gemeinde, die kurz davor war, eigentlich alles hinzuschmeißen. Gemeinden können auch sterben. Sie können geboren werden und sie können sterben. Irgendwann müssen wir alle mal sterben. Aber das ist die Frage. Muss ich sterben oder kann ich neu geboren werden? Kann ich neu durchstarten? Und das Zeichen für Jim Cimbala war, Gott sagt mir, ihr müsst anfangen zu beten. Und das, was ich uns heute Morgen vermitteln möchte, ist, dass ich den starken Eindruck habe, dass wir zu einer betenden Gemeinde werden sollen. Das ist das, was Gott von uns gemeinsam möchte. Gebet, das ist der Nährboden für diese Pflanze. Levita, wenn du vielleicht nochmal dieses Bild zurücktun kannst. Gebet, das ist der Nährboden für diese Pflanze. Gebet, wie die Bibel sagt, ist der Früh- und der Spätregen für diese Pflanze, den sie braucht, um Nahrung zu bekommen. Gebet, das ist der Schutz vor Unwetter. Wenn Sturm aufkommt, wenn ein Hurrikan anfängt oder ein Tornado kommt. Das ist der Schutz vor Hagel, der die ganze Ernte zerschmeißen kann. Das ist der Schutz vor dem Blitz, der einschlagen kann und alles zerstört. Für unser geistliches Leben zählt das Beten mehr als alles andere. Ohne zu beten dürfen wir nicht erwarten, dass sich unser Gemeindeleben verändert, dass sich etwas tut, dass etwas nach vorne geht. Gebet ist das A und O. Deswegen schreibt Paulus an die Römer, seid beharrlich im Gebet. Und er schreibt an die Thessalonicher, lasst euch von nichts in eurem Gebet abbringen. Was glaubt ihr, warum Paulus das schreibt? Weil er so gern gebetet hat und meint, das müssen jetzt alle machen? Weil es eine Nebensache ist in unserem Leben? Nein, weil es grundsätzlich wichtig ist. Beten ist wie das Atmen unserer Seele. Wer nicht atmet, der stirbt geistlich. Der kann nach außen hin zeigen, dass er lebt, aber innerlich ist er tot. Der Heilige Geist kann gar nicht wirken in ihm. Das heißt, so wie ein Baby eigentlich automatisch anfängt, wenn es einen Klaps bekommen hat, auf den Po zu schreien und zu atmen, so müssen wir auch lernen, als junge Christen regelmäßig zu atmen. Und nachher geht das automatisch, wir denken gar nicht mehr darüber nach. So automatisch atmen wir und so automatisch sollten wir eigentlich auch beten. Und so selbstverständlich sollte es sein, dass wir das nicht nur für uns persönlich tun, sondern dass wir das als ganze Gemeinde auch brauchen, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, um feste Zeiten zu haben, um zu beten, um vor Gott zu treten, ihn groß zu machen und zu erwarten, dass er uns berührt, dass da etwas passiert. Dass wir die klare Gewissheit haben, dieser Gott ist lebendig. Er ist wirklich da. Keiner interessiert sich für einen Gott, den man selber gar nicht nachweisen kann, weil man selber Zweifel hat, gibt es den eigentlich oder gibt es den nicht. Ich bin zwar getauft, ich gehe zwar in den Gottesdienst rein, wir singen auch ein paar Lieder, der redet auch immer was da vorne, ist auch immer schön, aber das ist es eigentlich. Das ist kein Glaubensleben. Damit kriegen wir noch nicht mal einen Hund hinterm Ofen hervorgelockt. Das heißt, wir müssen unser Gebet kultivieren und wir müssen in dieser Gemeinde, und wir können das, es liegt ja in unserer Macht, wir können damit anfangen. Aber es gibt da jemanden, der ein sehr hohes Interesse hat, ein sehr großes Interesse hat, uns vom Gebet, sei es persönlich oder sei es in dieser Gemeinde, abzuhalten. Kennt jemand den? Er hat sich euch mit Sicherheit noch nicht persönlich vorgestellt, aber kennt jemand den? Die Bibel spricht von ihm. Der Teufel hat ein hohes Interesse, dass wir möglichst wenig, am besten gar nichts beten und schon mal gar nicht als Gemeinde zusammenkommen. Weil er nichts so sehr scheut, als wenn Christen zusammenkommen und Gott verherrlichen. Dann nämlich wird es schwierig für ihn. Dann bekommt Gott die große Chance zu zeigen, dass er wirklich lebendig ist. Die Menschen zu berühren, die wissen, aha, das ist tatsächlich so. Dieser Gott ist auf meiner Seite und er hat etwas vor. Und er möchte die Menschen erretten, die verloren sind. Deswegen, weil Paulus das auch weiß, schreibt er, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Seid beharrlich im Gebet. Und das finden wir im Alten Testament wie im Neuen Testament. Ich habe kurz reingeschaut ins Alte Testament und habe da eine Stelle gefunden, die mit Salomo zu tun hat. Wer weiß, wer Salomo war? Wer weiß, wer Salomo war? Ein König, ja, ein sehr bekannter König im Alten Testament. Was hat der große König gemacht? Er hat was ganz Wichtiges gemacht. Er hat den Tempel Gottes aufgebaut. David durfte das nicht, aber Salomo, sein Sohn, durfte es. Der Tempel steht für die Gemeinde Gottes. Ja? Die Gemeinde Gottes ist der Tempel Gottes. Wir sind die lebendigen Steine des Tempels Gottes. Salomo durfte das damals im Alten Testament aufbauen. Und dann hat er angefangen zu beten wie ein Weltmeister. Und er hat gesagt, höre mich Gott, Wenn ich vor dir hier auf die Knie gehe und zu dir rufe, höre auf die Gebete meines Volkes Israel, wenn wir an dieser Stätte, in diesem Tempel zu dir rufen, dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung. Erhöre uns und vergib uns alle Schuld. Das hat er sehr lange gebetet, immer weiter gebetet. Und dann heißt es auf einmal, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die dem Herrn geweihten Stücke der Mahlopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester waren im Tempel drin, als Salomo dieses Gebet gesprochen hat. Sie waren am Opfern, Tiere am Schlachten und am Verbrennen. Und auf einmal kam Feuer vom Himmel und der Tempel wurde voll mit der Gegenwart Gottes. Die Wolke ist ein Beispiel für die Gegenwart Gottes. Und sie wurde so dicht in diesem Tempel, dass die Priester rausgehen mussten. Die konnten nicht mehr weiter arbeiten, die konnten nicht mehr weiter anbeten, die konnten nicht mehr weiter opfern. Weil Gottes Gegenwart so stark war. Das ist ein ganz wichtiges und kraftvolles Bild dafür, was Gott auch heute im Tempel tun will, nämlich in seiner Gemeinde. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und betet und opfert und ihren priesterlichen Dienst, den sie hat, auch ernst nimmt. Regelmäßig. Dreimal am Tag. Und erwartet, dass Gott hier auch etwas tun kann. Und das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert auch schon mal, bis das wirklich vollmächtig geschieht. Und was dann geschieht im Neuen Testament und auch in unserer Gemeinde ist, dass wenn wir zusammenkommen als beharrlich betende Gemeinde, als eine Gemeinde, die sich nichts in den Weg stellen lässt, um regelmäßig zu beten, dass der Heilige Geist anfängt unter uns zu wirken. Aber so mächtig und so kraftvoll, dass er sich unter uns auch manifestiert. Dass wir auf einmal spüren, Gott ist wirklich da. Dass unsere Gebete, unsere Bitten, unsere Fürbitten auch erhört werden. Dass Menschen geheilt werden von ihren Krankheiten. Dass Aussätzige reingemacht werden. All das geschieht auch heute noch dort, wo Christen ernsthaft zusammenkommen. Wir müssen uns diese Beispiele vielleicht mehr vor Augen führen, wo Gott sein Wort hält, dass er hier sagt, wenn Christen tun, was er möchte, nämlich zusammenkommen, um zu beten. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Liebe Geschwister, ich könnte jetzt noch viel sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, weil die Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten ist. Nochmal zurück zu der Hausaufgabe. Wie könnte eine Gebetsvernetzung in unserer Gemeinde aussehen, wo wir alle irgendwie in diesem Netz als Beter dabei sind. Wie könnte das aussehen? Wie können wir hier damit ernst machen, dass wir geistliche Menschen sind, die tun, was Gott will in erster Linie und nicht, was sie für richtig halten? Und das heißt in erster Linie, dass wir konsequent atmen. So konsequent atmen, dass wir das ganz selbstverständlich tun, ohne darüber nachzudenken. Und atmen bedeutet beten. Du für dich persönlich jeden Tag und wir als Gemeinde auch anfangen, regelmäßig zusammenzukommen, um zu beten und zu erwarten, dass Gott dieses Pflänzchen wachsen lässt. Dass er es segnet und dass dieser Segen ausströmt in die Edelhofgasse hier. In die Puffs hinein, die hier aufgebaut sind. In dieses Gebetshaus, was da auf der anderen Ecke steht, von dieser anderen Religion. Dass etwas ausstrahlt, weil der Heilige Geist hier auf einmal anfängt zu wirken. In dir und in mir. Weil hier ein Tempel Gottes steht. Wollen wir ihn ernst nehmen? Oder machen wir so weiter wie immer? Es zerrinnt uns durch die Hände. Der Hauch löst sich auf in der Luft. Du siehst nichts mehr, du weißt nichts mehr. Nichts ist mehr da. Liebe Geschwister, es liegt an uns. Nur an uns. Lass uns das Wort Gottes ernst nehmen und einen konkreten Weg suchen. beharrliches Gebet.